Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Dann habe ich zu Hause überlegt, ja, passe ich mich jetzt dem an oder was mache ich dann jetzt? Und dann kam sofort die Antwort, ich muss mich nicht in den Grenzen bewegen, die andere für mich setzen wollen. Ich werde mich selbst entdecken und finden. Und egal, wie ich aussehe, das gehört jetzt zu meinem Werdegang.
Radio 1, die Hörbarust, herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie zuhören. Ob Sie jetzt gerade irgendwo im Radio sitzen, vielleicht im Auto sitzen, zu Hause sind oder dieses Gespräch hier als Podcast hören, streamen. Wir freuen uns jedenfalls, dass Sie dabei sind. Jede Woche gibt es hier Gespräche mit sehr interessanten Persönlichkeiten. Eben gerade gehört haben wir UE40, Food for Thought, einer der schönsten Songtitel ever, glaube ich. Wer mein Gast heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Auch wenn ständig Neues in Berlin zu passieren scheint, zu einem großen Teil profitiert die Stadt noch immer von dem, was war. Zur Mauerzeit, dieses eingekapselte West-Berlin, die Demos, Hausbesetzungen, diese ganz eigene Szene. Nach dem Mauerfall, die Clubs, die Partys, die Ausnahmesituationen. Mitverantwortlich für das, was den Mythos Berlin ausmacht, ist Brit Kanja. Jahrgang 1950. Ehemalige Tänzerin, Partyveranstalterin, Fashionista, Avantgardista, Insta-Influencerin. Zahllose, spektakuläre Erinnerungen gehen auf Brit Kanjas Partynächte im legendären 90 Grad zurück. Mit Britney Spears, Nicolas Cage oder George Clooney, um hier mal ein bisschen Name-Dropping zu betreiben. Sie selbst sieht exakt so aus wie noch vor 40 Jahren, sagen die, die sie kennen. Eine elfenhafte, alterslose Person, die immer elegant und extravagant gekleidet ist und die jetzt so großzügig ist, uns durch die Jahrzehnte ihres Lebens zu führen.
Herzlich willkommen, liebe Brit.
Es freut mich sehr, hier zu sein, liebe Bettina.
Und ich habe gerade schon gemerkt, eigentlich haben wir einen Fehler gemacht, weil ehemalige Tänzerin, ehemalige Profitänzerin, aber du tanzt ja nach wie vor, du bist ja gar nicht festzuhalten. Also die Vorstellung, dass du mal bei einer Magen- oder Darmspiegelung unter Propofol vielleicht eine Weile einfach nur da liegst und dich nicht bewegst, ist gar nicht vorstellbar. Wir spielen hier kurz Musik an und du bewegst dich sofort, du musst sofort tanzen, wenn du Musik hörst.
Ich bin ein Bewegungsmensch, das kann ich wirklich so sagen. Deswegen war wahrscheinlich Tanzen für mich das Ventil überhaupt.
Ja.
Und das hat mein Leben sehr geprägt, weil wir jeden Monat woanders waren. Also ich war Nomadin sozusagen. Und das in diesen jungen Jahren, ich fing mit 19 eine Karriere als Tänzerin an und in jedem Ort, in dem ich mich befand, hat das Leben mir Menschen zur Seite gestellt, die sich parallel mit mir entfaltet haben. Ich habe solche Kicks bekommen en masse. Und das ist natürlich das schönste Geschenk, was man im Leben haben kann. Auch eigentlich die beste Schulung.
Was ist ein Kick?
Ein Kick bedeutet für mich, ich bekomme einen Kick, wenn ich etwas noch nicht kenne, noch nicht weiß, wie es funktioniert. Und es gibt eine zündende Idee und zack, eröffnet sich eine Erweiterung meines Horizonts.
Und warum hast du keine Angst vor dem Neuen?
Angst vor dem Neuen? Das Leben ist Veränderung und ich heiße die Veränderung willkommen, also auch über meine Herausforderungen freue ich mich, die auf meinem Weg so liegen, selbst wenn sie hart sind, weil die bringen mich weiter. Das sind die Nüsse vom Universum, die wir zu knacken haben.
Kannst du nachvollziehen, wenn Menschen sagen, dass sie Angst haben vor dem Neuen?
Ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, natürlich, weil das ist verbreitet. Aber für mich kommt sowas nicht in Betracht, weil das Leben selbst ist ja Veränderung. Und um zu leben, braucht es Mut. Ohne Mut wird man niemals wirklich richtig lebendig sein.
Das, was ich von dir weiß, und wir lernen dich ja jetzt hier gleich kollektiv gemeinsam kennen, glaube ich, oder zumindest können wir uns danach einen Eindruck von dir machen. Du bist wahrscheinlich auch immer schon ein sehr aufgewecktes und möglicherweise mutiges Kind gewesen. Schätze ich das richtig ein?
Ich hatte das Glück, etwas reifere Eltern zu haben, das einzige Wunschkind zu sein und alle Liebe zu bekommen und gleichzeitig sämtliche Freiheiten. Also ich musste nie etwas essen, was ich nicht wollte, oder ich wurde zu nichts gezwungen. Die hatten immer das, also ich hatte immer das Gefühl, die wissen, was ich gerade brauche. Mhm. Und dann war das auf einmal da. Mhm. Und natürlich mit 3 habe ich schon meinen ersten Tretroller mit aufblasbaren Rädern bekommen. Und da durfte ich mich dann so im Radius von 1-2 Kilometern umsehen und meine eigene kleine Welt erobern. Das heißt, ich habe schon ganz früh Gemeinschaft und Freundschaften geknüpft, so ganz alleine.
Mhm. Dein Vater war, da musst du mir jetzt helfen, wahrscheinlich Soldat im Zweiten Weltkrieg.
Der war Soldat im Zweiten Weltkrieg und auch Architekt. Und er hat es nicht merken lassen, aber ich glaube schon, dass er ein bisschen kriegstraumatisiert war.
Also ihr habt das wie so viele Familien nicht thematisiert?
Nee, überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was da war, weil das war ein Thema, das hat er vermieden.
Wie alt warst du, als er gestorben ist? Darf ich das fragen?
Als er gestorben war, war ich, glaube ich, 43.
Und du hast es auch als erwachsene Frau, weiß ich nicht, mit Mitte 30 oder so, du hast gespürt, dass du in diese Themen nicht reingehst, dass du da keine Fragen stellst, dass er sich unwohl fühlt.
Irgendwie als Kind hat man, glaube ich, da ohne drüber nachzudenken, und ich meine, als Kind denkst du sowieso nicht über Krieg nach, außer Krieg wurde nur erwähnt von anderen Leuten, die auch traumatisiert waren, und ich hatte einfach schon als Kind das Gefühl, so instinktiv eher, da shiften wir vorbei.
Okay, ich verstehe. So, die Musik, die du mitgebracht hast, ist sehr abwechslungsreich und schön. Und ich habe einen Song an den Anfang gesetzt, der dem Ganzen gleich ein bisschen Bums verleiht und ein bisschen Tempo. Ein unfassbar guter Song, wenn man Lust hat zu tanzen. Und auch ein unfassbar guter Titel, God is a DJ von Faithless, der so Momente hat, in denen sich die Musik zu einer solchen Spannung steigert, dass man auf diesen einen erlösenden, auf diese eine erlösende Sekunde wartet, um...
God is a DJ.
Oh, wunderbar.
Just for one night.
Warum hast du dieses Lied ausgesucht?
Weil es gibt bestimmte Musiken im Haus. Also Haus ist für mich Tanzen.
House Music meinst
House
du?
House Music, mhm. Das ist ja House Music. Mhm. Und wenn mich die Musik nimmt... Also, dass ich überhaupt nicht denke, was ich da tue, sondern einfach nur empfinde. Und wenn dann einer auf einmal dann in der höchsten Ekstase sagt, God is a DJ, da flippe ich aus. Ne?
Britt Kanja ist heute hier zu Gast. Sie ist ehemalige Profitänzerin. Sie ist Stilikone, Insta-Influencerin. Es gibt einige Bezeichnungen und gemeinhin sind sie sehr, sehr schmeichelhaft. Du sitzt wie ein Gesamtkunstwerk vor mir, und ich glaube, das ist wahrscheinlich der treffendste Begriff, um dich zu beschreiben. Also Worte, wir werden ja ein Foto veröffentlichen, das in etwa zeigt, welche Eleganz und welche Extravaganz von dir ausgeht. Das ist nämlich wirklich schwer zu beschreiben. 1950 bist du in Berlin zur Welt gekommen, im August. Ist Giselle dein Zweitname oder habe ich das?
Giselle, Margarete, ja.
Gab es eine Tante, die so hieß? Oder wo kamen diese
Namen? Genau.
Ja, okay.
Familie, die gesamte halbe Familie war hinten dran.
Stelle uns doch deine Eltern mal ganz kurz mit eigenen Worten vor. Ich glaube, dein Vater, du hast ihn eben schon kurz skizziert, war
mein
Soldat.
Mein Vater war Architekt, leicht kriegstraumatisiert, Meine Mutter war Hausfrau mit einem wahnsinnigen Talent, Sachen zu organisieren, bei den Behörden sonst was rauszuholen. Und als ich 3 Jahre alt war, habe ich mitbekommen, die ging gerne auf Auktion. Und sie hat auf einer Auktion einen Bus von 1936, der Olympiade, womit die Sportler gefahren wurden, ergattert für ganz wenig Geld, weil wegen der Nazi-Vergangenheit wollte keiner diesen Bus haben. Und der war ganz toll. Und natürlich wollte Hitler da seinen Luxus zeigen. Ne? Mhm. Und ich kann mich erinnern, das hat mich so gepuzzelt. Wir saßen im Bus, Mama, Papa, Kind und vorne ein Busfahrer. Und ich konnte nicht verstehen, dass der Bus nicht anhält, dass keine Leute reinkommen. Ich war so völlig irritiert, deswegen kann ich mich so daran erinnern, weil das hat mich richtig beschäftigt. Und ganz plötzlich, meine Mutter hatte in der Landzunge Saatwinkel im Teglersee ganz am Wasser Land gepachtet. Und dort wurde der Bus quasi hingeführt.
Ah.
Und das war dann unsere Sommerresidenz. Mein Vater hat das natürlich alles schön gemacht. Die Stangen zum Stehen waren meine Tonstangen und mein Buddelkasten waren die Radverkleidung und alles sowas. War ganz toll. Und die waren eben dadurch, dass sie schon etwas reifer waren. Meine Mutter war 34 und mein Vater 42, als ich geboren wurde. Das sind ja reife Eltern, besonders
also heute,
in heutige, der damaligen
genau.
Zeit.
Heute ist es eher normal.
Hm. Und jetzt war ich nun endlich da.
Mhm.
Und dadurch bin ich mit so viel Liebe aufgewachsen. Und früher, also ich habe, weiß ich, ganz lange gedacht, dass das normal ist, dass alle Kinder so aufwachsen. Ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass andere schlechte Erfahrungen haben.
Würdest du das, was dir widerfahren ist, bedingungslose Liebe nennen?
Ich hatte bedingungslose Liebe erlebt, ja.
Das ist wirklich sehr, sehr selten. Mhm. Also ich glaube, dass viele Eltern es so gut machen, wie sie können, aber dass sie an diesem Punkt irgendwie nicht kommen. Und wenn man einem Menschen begegnet, der das erfahren hat, und du gehst ja selbst sehr leuchtend durchs Leben und bist ja selbst auch eine Person, die gerne Friedfertigkeit und Offenheit und Liebe und aufeinander zugehen propagiert. Vielleicht ist das auch wirklich ein bisschen das Ergebnis dieser Erziehung.
Der liebevolle Umgang mit meinen Mitmenschen und mit mir selber ist eigentlich eine Essenz meines Wesens, ja.
Was denkst du, warum fällt es so vielen Menschen jedweden Alters schwer, sich selbst gern zu haben?
Ich habe neulich mal über Generationen nachgedacht. Also ich komme ja aus der Generation mit der sexuellen Befreiung. Und wie das so ist mit der umgebenden Matrix, ich hatte das noch nie, dass ich unter Gruppenzwang stand. Also ich war schon immer mein eigener Charakter. Und ich habe mir das angeguckt, aber das war nicht mein Ding. Also ich habe mich da nicht dran beteiligt, aber es war gut, dass es nicht mehr das Piefige war. Ne?
Mhm.
Und das war ja eine Veränderung, nicht nur eine sexuelle Befreiung, sondern die Befreiung der Nazi-Zeit, die Befreiung der Piefigkeit. Das war ja ganz vieles, was da in meinen jungen Jahren auf mich einstürmte, was mich natürlich auch geprägt hat. Und in dieser Generation und der nächsten Generation, für Männer ist es natürlich ganz toll, wenn die Frauen haben können en masse. Aber für die Frau selber ist das nicht so gut, finde ich jedenfalls. Weil die Kinder, die dann kamen in den Generationen, die hatten entweder zerrüttete Ehen oder gar keinen Vater. Die ganzen alleinerziehenden Mütter resultierten ja aus dieser Geschichte. Und deswegen, glaube ich, haben ganz viele psychische Probleme heutzutage, weil die aus so zerrütteten Verhältnissen kommen. Da war diese Liebe ja gar nicht mehr da. Oder es gab Liebe und ganz plötzlich war die weg.
Du meinst, weil Promiskuität in dieser Zeit so hochgehalten wurde, weil es hieß, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment, diese ganzen Geschichten.
Genau. Sodass,
dass eigentlich Studentenbewegung und auch, es wird auch so ein bisschen in der Frauenbewegung untergemogelt. Ich habe aber häufiger schon gehört und gelesen, dass die Frauen keine großen Fans dieser, oder viele Frauen keine großen Fans dieser wie soll man es nennen, dieser wechselnden Liebschaften und dieser offenen Sexualität gewesen sein sollen. Ich würde es eigentlich sehr ungern am Geschlecht festmachen, weil das ja bedeuten würde, dass es die Frauen gibt und die Männer und dass alle Frauen sich immer nur über Sex freuen, wenn sie verliebt sind und wenn daraus eine Beziehung entsteht. Und so ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass jede Frau nur mit einem Mann schlafen kann oder will, mit dem sie auch zusammen ist.
Ja, ne, ich meine, die Vielfalt, das ist ja was Schönes. Aber eben so generationsbedingt gab es eben dadurch sehr viele alleinerziehende Mütter, was es vorher nicht gab. Und ich glaube, daher kommt jetzt die Unsicherheit in den Einzelnen, weil diese Festigkeit der Liebe in der Entwicklung als Kind gestört wurde. Und dann auf einmal hast du sowas wie Lovebombing und all diese Sachen, die es da so gibt, die müssen dann quasi die Situation, ihr Trauma in der Kindheit, in den Beziehungen wiedererleben, worunter natürlich jeder leidet, der beteiligt ist.
Die Generation davor war aber auch schon eine Generation vieler alleinerziehender Mütter, allein schon durch den Krieg. Viele Männer blieben in der Gefangenschaft oder kamen später zurück oder fanden nicht wieder zurück ins Familienleben oder sind im Krieg gefallen. Also ich meine, es gab ja immer schon viele Generationen, in denen die Erziehungsarbeit an den Frauen hängen blieb. Und
in
wenn
allen
dann
Kriegen,
noch
denke ich.
Und nach den Kriegen, genau.
Und in den Kriegen, da ja vorher die Geschlechtertrennung zwischen Mann und Frau ganz stark bestanden hat, eben wer was darf und wer was nicht darf, gab es in den Kriegen danach natürlich auch immer eine Befreiung, besonders für die Frauen in dem Sinne, weil die haben auf einmal gemerkt, oh, wir können das alleine auch, ne? Und da gab es eine Stärkung. Und ich denke, in dieser Nachkriegsphase haben Frauen einen größeren evolutionären Schritt gemacht als Männer. Also nicht alle, will ich dazu sagen, ich will das nicht so verallgemeinern, aber viele Frauen haben einen größeren Schritt evolutionär nach vorne gemacht als die meisten Männer.
Wie du sagst, weil sie mussten. Und wenn du musst, lernst du plötzlich, ja, was du kannst, was in dir steckt, welches Potenzial du hast. Ne?
Da kommen wir wieder zur Herausforderung.
Jetzt kommen wir zu einem Song, zu dem ich auch eine Beziehung habe, deswegen freue ich mich sehr, dass wir ihn heute spielen. Oh, Happy Day. The Edwin Hawkins Singers. Was ist deine Geschichte dazu?
Oh, Happy Day. Das beflügelt mich in der Hinsicht, wenn ich es singe, wenn ich dazu tanze, einfach darüber nachzudenken, wie eine wünschenswerte Gesellschaftsform sein könnte. Einfach Gemeinschaft leben und neue Strukturen zu erschaffen. Dazu gehören natürlich auch Gesetze zu verändern. Überhaupt sich zu überlegen, wie kann eine Gesellschaft neu gestaltet werden.
Welches Gesetz würdest du zum Beispiel verändern, wenn du könntest?
Ich würde auf jeden Fall den Neoliberalismus sehr angreifen.
Okay. Oh, happy day. Hörbar@radio1.de, wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, nur zu, wir freuen uns. Sie können sich zahlreiche Gespräche auch gerade während der bevorstehenden Sommerpause, ja, nochmal oder erstmalig anhören. Also ganz viele Hörbargespräche finden Sie in der ARD-Audiothek. Da können Sie auch kostenlos rein oder auf der Radio 1 Homepage oder bei YouTube oder natürlich auf den Bezahlplattformen der Podcasts. Zu Gast ist heute bei mir Britt Kanja, eine ehemalige Profitänzerin und eine der Personen, die verantwortlich sind und waren für diesen Wahnsinns-Berlin-Hype, der sich so in den 70er, 80er und 90er Jahren entwickelte. Du gehörtest da zu den, und wisst es noch, ich muss gar nicht in die Vergangenheit gehen, zu den kreativen Leuten, zu den Strippenzieherinnen. Aber da kommen wir etwas später hin. Wir verweilen erst nochmal im Berlin der 50er Jahre, in dem du aufgewachsen bist, in dem deine Mutter einen Bus ersteigerte, der zu eurer Sommerfrische wurde am Tegeler See. Für all diejenigen, die sich in Berlin nicht so gut auskennen, der Tegeler Flughafen wird Ihnen ja ein Begriff sein, der leider vor einiger Zeit geschlossen wurde. Und dort ist sehr viel Grün und sehr viel Seen. Also es ist sehr stadtnah und wie so ein Naherholungsgebiet, wenn man so will. Ne? Das ist bestimmt schön gewesen in der Zeit damals. Und dann ist da die kleine Brit, die mit ihrem Roller hin und her fährt, die sich ihren Kosmos erschließt, Leute kennenlernt. Dein Vater war Architekt. Du hast irgendwann mal gesagt, auf deinen ersten Berufswunsch hin angesprochen, wie mein Vater, Architektin oder Archäologin, weil dich Ausgrabungen fasziniert haben oder warum?
Ich fand das faszinierend, einfach alte Kulturen wieder zu erforschen. Was haben die früher gemacht? Und wie tolle Bauten haben die hingestellt. Also diese ganze Faszination des Altertums und das wieder auszugraben und neu zu entdecken, das hat mich sehr beschäftigt. Und wir hatten in unserer Stadtwohnung hinten große Spielplätze für Kinder und da war auch ein ganz großer Buddelkasten. Und ich erinnere mich, als ich so 3 oder 4 war meine Lieblingsbeschäftigung im Buddelkasten, tiefe Kuhlen zu buddeln und um mir dann mein Haus da reinzubauen. Und dann hatte ich mir eine Decke rübergepackt und ein paar Sachen hingestellt und zum Sitzen was gehabt. Und dann war ich ganz glücklich, mein Haus gebaut zu haben. Und kaum war ich damit fertig, kamen so heranwachsende Jungs, die up for no goods waren. Und fing an mir, mein Haus zu zerstören. Das erste Mal war ich traurig, das zweite Mal war ich wütend und das dritte Mal war ich so wütend. Mein erster Krieg. Ich bin mit den Spaten auf die waren bestimmt 6 oder 7, auf die losgegangen wie eine Furie. Die hatten richtig Angst vor mir, die haben mir nie wieder mein Haus zerstört.
Sehr gut, sehr, sehr gut. Toll und mutig, ja. Wenn du 3 Sachen vergraben müsstest, die Menschen dann in 150 Jahren ausgraben, um Rückschlüsse auf dein Leben zu ziehen, was wäre für dich symbolhaft? Was würdest du vergraben? Welche 3 Gegenstände?
Also, ich würde wichtige Bücher, die den Sinn des Lebens und die Ethik des Lebens quasi besprechen. Ich würde vergraben, was wir an guten Erfindungen haben.
Zum Beispiel?
Ich liebe die Sicherheitsnadel, fällt mir dabei ein. Ich habe schon manchmal dem Erfinder der Sicherheitsnadel gedankt, dass er sie erfunden hat. Weil irgendwann braucht man die immer mal. Aber natürlich auch, ich liebe ja auch den Fortschritt, auch die Technik, die immer 2 Seiten in sich trägt, wie alles im Leben. Man muss einfach die Waage halten und in Verantwortung handeln, damit man die Gaben, die man geschenkt bekommt vom Leben, nicht missbraucht. Gut, also die KI jetzt und alles.
Ja, wir wollen mal sehen, wie viele Waagen da gehalten werden. Was wäre der dritte Gegenstand?
Der dritte Gegenstand. Etwas, was Kreativität anregt. Da müsste ich aber nachdenken.
Gut, vielleicht eine Platte.
Also, man weiß ja nicht, was es später für Träger gibt.
Oh, da kommt jemand, der mir die Antwort Sicherheitsnadel gegeben hat. Und jetzt kommst du mit so einer. Also ich glaube, dass diejenigen, die das in 150 Jahren ausgraben werden oder würden, gehen wir mal davon aus.
Also ich nehme ganz simpel, ich würde einen Kassettenrekorder eingraben mit einer Kassette, damit man die auch bespielen kann. Aha. Und Elektrizität wird es ja in der einen oder anderen Form geben.
Ich denke schon.
Und da würde ich alle Musiken reinpacken, die mich so bewegen. Und das ist eine ganze Menge, dass ich die kaum alle so ad hoc benennen
kann. Ja, aber ein paar hast du ja Gott sei Dank schon benannt und ein paar davon spielen wir ja heute. Das ist ja das Prinzip dieser Sendung, Gott sei Dank. So, du bist sehr krank geworden als Kind, als kleines Kind, weil wir haben von diesem Sommerhäuschen gesprochen. Du hast unter Mundfäule gelitten. Das klingt nicht gut.
Mundfäule. Mein Mäulchen hat alles mit meinen Fingern in mich hineingestopft, was es da in meiner Umgebung gab. Und gerade Saatwinkel in dem Wald, übrigens, da gab es noch nicht den Flughafen Tegel so in meiner Kindheit, sondern das war französischer Militärflughafen, ganz klein. Mhm. Und es war alles Wildnis um mich rum. Und riesenhohe Gräser, die höher waren als ich und wo die Füchse reingepusht haben und alles landete in meinem Mund. Und dann hatte ich auf einmal Mundfäule. Also ich weiß bis heute nicht richtig, was das eigentlich war. Ich kann mich erinnern, dass ich immer gepinselt wurde im Mund. Und dass es sehr schwer war, sodass ich beinahe auch daran gestorben wäre.
Du hattest eine Nahtoderfahrung oder eine...
Ich hatte eine Nahtoderfahrung, die mein ganzes Leben geprägt hat, ja.
Würdest du die nochmal erzählen?
Ich war schon im zweiten Krankenhaus mit dieser Erkrankung. Also ich war 3 und es war Mittagsschlaf. Und dieser Mittagsschlaf fand in einem Klostergewölbe statt, der nach außen hin in Rundungen offen zu den Gärten war. Und in der Mitte waren lauter Pritschen, wo Kleinkinder ihren Mittagsschlaf hielten. Und in diesem Rund wurde dieser Mittagsschlaf von Nonnen bewacht. Und auf einmal fand ich mich wieder schwebend oben in dieser Kuppel. Und ich kann es nur so beschreiben, ich war wie eine Kugel, die 360 Grad gleichzeitig sehen konnte. Ich habe das alles oben, unten, Seite, alles gleichzeitig wahrgenommen. Und ich sah die Kinder, die Nonnen. Und ich weiß ja nicht, welchen Bruchteil einer Sekunde ich da draußen war. Aber das war für mich eine Ewigkeit. Und in dem Moment war ich nicht 3, da war ich Hunderttausende von Jahren alt. Und meine Seele fragte sich, bin ich jetzt schon materialisiert oder befinde ich mich noch in dem Zwischenstadium? Ich wusste nicht, ob ich schon einen Körper hatte. Und ganz plötzlich war ich wieder in diesem kleinen 3-jährigen Körper drin. Und da war ich auch wieder 3. Und da musste ich, dieses Erlebte war für mich wie ein konstruktives, positives Trauma. Also das hat mich natürlich beschäftigt. Dann wollte ich alles über den Tod erfahren. Das hat mich nicht befriedigt. Aber diese Gedanken kreisten mein Leben lang in mir herum und haben mein ganzes Sein eigentlich bestimmt.
Interessant. So. Aretha Franklin hast du mitgebracht mit Son of a Preacher Man. Warum?
Als Teenager wurde Soul populär. Und ich habe ja als Kind schon meine ersten Gospel-Erfahrungen gehört. Und der Soul hat mich wirklich mitgenommen. Und Aretha Franklin war in der Zeit, ihr Hit war The Son of the Preacher Man. The only one who could ever reach me. Und dann bin ich abgegangen wie eine Rakete dabei. Ne?
Liebe Britt, kannst du dich an eine prägende Lehrerin oder einen prägenden Lehrer erinnern?
In der ersten Klasse, ich glaube, ich war noch 5, hatten wir Religionsunterricht. Und dieser Lehrer, der hat einfach die Kinderseele total gut verstanden. Der hat Eier verschwinden lassen, Zaubertricks gemacht. Und ganz plötzlich hat er diese Single-Platten, diese kleinen, wo immer nur ein Song drauf war, und hatte einen Plattenspieler, gab es ja schon in den 50er Jahren, die Portable-Plattenspieler. Und da war Gospelmusik drin, die ja eigentlich auch Soul sind. Und ich habe vorher noch nie so eine Musik gehört. Und ich wusste sofort, das ist die Musik, die ich liebe. Also ich war aus dem Häuschen und dadurch war ich natürlich der Religion sehr zugetan, was später, als ich dann nachfragte und man mir die Fragen nicht mehr beantworten konnte, in eine Rebellion dagegen entartete. Aber so in den frühen Jahren war ich sehr religionsinteressiert.
Hat dir das Lernen Spaß gemacht? Ich weiß, dass dein Vater hat dir sehr früh verschiedene Dinge beigebracht. Also du hast auch mit 5, glaube ich, schon die Zeitung lesen können.
Ja, ich konnte mit 5 schon Zeitung lesen. Da war ich sehr stolz drauf. Und mein Vater hat während meiner ganzen Schulzeit sich mit mir hingesetzt. Und dann haben wir, weiß ich, Mathematik oder Geschichte oder sonst irgendwas. Und der hatte das so geschickt verpackt, dass ich gedacht habe, wir spielen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich lerne.
Wie schön.
Ja.
Also wie perfekt.
Ja.
Wir hatten in der letzten Woche Robert Stadlober zu Gast, den Schauspieler und Sänger, der Ähnliches erzählte, dass er schon sehr früh mit 4 oder 5 lesen konnte und dann auch sein Vater manchmal ihn holte und ihn als Kind vorlesen ließ und er sich ganz stolz fühlte, weil die Freunde seines Vaters das gar nicht glauben konnten. Sie können sich auch diese Episode jederzeit nochmal anhören. Das führt natürlich, also bei ihm, wir haben jetzt nicht während der Sendung drüber gesprochen, aber ich hatte das gelesen, führt das natürlich auch dazu, dass er in der Schule sich unterfordert fühlte. Das kann super gehandelt werden, aber es kann auch sein, dass ein Kind dann da sitzt und das alles schon kann und sich langweilt und das ja auch nicht reflektieren kann und dann vielleicht irgendwie aufmüpfig wird oder genervt oder dünnhäutig oder den Unterricht stört oder so. Also, wie war das bei dir?
In dem Moment, wo ich abdriftete im Unterricht, kam meine kreative Seele zum Vorschein und ich fand mich dann wieder, dass ich mir draußen die Bäume und das Lichtspiel der Sonne anschaute und völlig fasziniert war. Und der Lehrer hat dann gemerkt, dass ich nicht aufpasse und stellte mir eine Frage. Aber mein Unterbewusstsein hat das alles mitbekommen und ich habe die Fragen immer richtig beantwortet. Das hat ihn auch richtig so ein bisschen, glaube ich, gepiesert, dass er mich nicht erwischen konnte.
Deine Mutter hat dir, auch das hast du in verschiedenen Interviews schon gesagt, mit 14 hat sie dir gesagt, pass auf Britt, du bist jetzt für dich selbst verantwortlich, weil sie spürte, dass in dir so ein Freiheitswille war und so was Wildes und sowas, was sie eh nicht hätte eingrenzen können oder denke ich jetzt mal oder beaufsichtigen können. Sie hat dir sozusagen die Verantwortung für dein eigenes Leben übertragen, war aber wahrscheinlich als Sprungtuch immer in der Nähe, kann ich mir vorstellen, dass du das wusstest.
Sie nahm mich ganz feierlich zur Seite und sagte, Britt, pass auf, wir geben dir jetzt all deine Freiheit. Du darfst nach Hause kommen, wann du möchtest. Du bist jetzt für dich selbst verantwortlich und du musst deine Grenzen selber finden. Mit 14, ich war noch nicht 15. Und dann habe ich überlegt, nee, für einen Freund bin ich noch zu jung, aber tanzen, da habe ich Lust zu. Und ich passte eben dadurch, ich reflektierte ganz anders, was man eigentlich in der Pubertät gar nicht so macht und auch eher störend finde. Und meine Mutter wusste, wenn sie mir irgendwas verboten hätte, einen Freund oder so, ich hätte sofort einen gehabt. Ne? Also ich weiß es auch, dass ich das gemacht hätte. Aber insofern hat sie mir wirklich die Verantwortung für mich übergeben. Und ich bin ihr noch in 1000 Leben dafür dankbar, dass sie das mit mir gemacht hat.
Zumal es ja durchaus zumindest eine Situation gab, von der ich weiß, die auch hätte schiefgehen können und nach der möglicherweise Eltern sich auch sagen, okay, wir lassen unser Kind gar nicht mehr aus den Augen. Also es kommt immer vor, es ist immer vorgekommen, es ist überhaupt keine Legitimation dafür, dass es vorkommt. Aber du hattest als, ich glaube, 4-Jährige ein Erlebnis mit einem Mann, der dich, mit einem erwachsenen Mann, der dich beobachtet hat, als du gespielt hast. Der hat dich fokussiert. Er ist aber offenbar nicht im ersten und zweiten Moment so offensiv auf dich zugegangen, was taktisch wohl ganz klug war, denn du bist nicht vor ihm weggelaufen. Aber er hat dich irgendwann mit in den Keller gezogen.
Es war so, ich war, es war irgendwie Februar, vielleicht schon leicht März. Also ich hatte ganz warme Sachen an, der Boden war kalt und ich war im Buddelkasten und habe ganz alleine gespielt und habe, weil ich ja so stolz war, dass ich schon Buchstaben schreiben konnte, habe ich E's und L's, kann ich mich erinnern, dort in den Sand geschrieben. Und ich war dann gleichzeitig Lehrerin und Schülerin und war voll in meiner Welt. Und ganz plötzlich merkte ich, dass mich jemand beobachtet. Dann habe ich geguckt hinter so einem Baum. Es gab noch keine Blätter an den Bäumen. Und dann habe ich weitergespielt. Und dann merkte ich, dass er hinter diese Erkerfenster, diese so Art Wintergarten von den Häusern, sich hinter diesen Balkonen da versteckte. Und dann, ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es etwas Schlechtes auf der Welt gibt. Meine Eltern haben das von mir ferngehalten. Also für mich war die Welt nur gut. Und dann bin ich um die Ecke. Da stand er und spielte an seinem Glied mit den Hosen runter. Und ich habe das irgendwo, glaube ich, ganz anders interpretiert. Ich habe zu ihm gesagt, pfui, du Ferkel, du machst dir ja noch in die Hosen. Mhm. Und dann fragte er mich, ob wir Onkel Doktor spielen wollten. Und Onkel Doktor fand ich ganz toll. Und er wollte mit mir in die überdachten Müllhäuser, die wir hatten, gehen. Und das fand ich da ganz doof. Und wir endeten tatsächlich in unserem Keller. Meine Mutter hatte an diesem Tag Behördengänge zu erledigen. Und ganz plötzlich hat sie das Gefühl, mir passiert was. Und hat alles unterbrochen. Meine Mutter war hellsichtig, muss man dazu sagen. Und während sie zurückkam, hatte ich keine Sachen mehr an, ein Messer an der Kehle, und der sagte zu mir, wenn du schreist, dann kommst du nach oben auf den Boden und da wirst du gebraten. Natürlich, mit 4 glaubt man sowas.
Ja.
Und bevor Schlimmeres passiert war, stand auf einmal meine Mutter vor uns. Und der war sehr gewitzt, der Typ, und sehr schlau. Der hat sofort die Schrecksekunde meiner Mutter erkannt und ausgenutzt und schrie mich an, das machst du mir nicht nochmal. Und ich fing dann noch mehr an zu heulen, weil ich auch nicht wusste, was ich gemacht habe. Und in dem Moment schubste er meine Mutter zur Seite und rannte weg. Und das war das. Und meine ganze Kindheit, ich war halt so hellblond, aufgeweckt, witzig und konnte mich auch immer mit mir selber beschäftigen. Und das hat irgendwo Pädophile angezogen. Also ich hatte das bis zum 14. Lebensjahr immer an der Backe.
Was hat deine Mutter dir daraufhin gesagt nach diesem Erlebnis?
Das weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall, dass es eben böse Menschen gibt. Und das habe ich ja da erfahren nun. Ne? Und auf der anderen Seite, ich meine, die 50er waren ja auch eine Zeit, es gab noch nicht so viel Autos, so viel Verkehr. Das war eine ganz andere Situation. Und die Kinder wurden jetzt auch nicht so begluckt. Und ich hatte auch immer viele Freunde, mit denen ich also gespielt hatte. Also da war ich durch die Gruppe ja auch schon
geschützt. Im Grunde, ja. Ja, ja. Also ich weiß einfach noch, also falls Sie jetzt im Hintergrund Geräusche hören, hier hagelt es gerade, aber das geht vorbei. Es passt so ein bisschen zu der Intensität des Themas, dass man ja so gewarnt wurde, geh nicht mit fremden Männern mit, und wenn die am Spielplatz stehen und dir Schokolade geben wollen oder kleine Katzen oder kleine Hunde oder so. Hast du gemerkt, dass du instinktiv ein bisschen was von dieser Unvoreingenommenheit, also jetzt rückblickend, vielleicht ist es auch überinterpretiert, aber dass du so ein bisschen diese Unvoreingenommenheit verloren hast in der Zeit und ein bisschen...
In gewisser Weise habe ich sowas schon immer im Vorhinein gespürt. Manchmal waren die über einen Kilometer weiter entweckt und ich habe dann gespürt, dass jetzt was Böses auf mich zukommt. Ah, ja. So war ich vorbereitet und es hat zum Glück nicht meine kindliche Naivität gestört, mein Vertrauen ins Leben hat es auch zum Glück nicht gestört. Gut. Vielleicht bin ich im späteren Leben Männern gegenüber etwas vorsichtiger dadurch geworden.
Okay. Vielen Dank, dass du das erzählt hast. Ich habe auch überlegt, ob wir das in dieses Gespräch hineinnehmen, wenn du es erzählen wolltest. Ich glaube nur, dass es häufiger mal Platz finden sollte, weil wir uns daran erinnern müssen, das ist kein Phänomen, das es vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren nur gab oder vor 50, sondern das ist absolut präsent nach wie vor. Gut, wir spielen jetzt Sager und Evans in the year 2525. Wenn wir aus dem Song zurückkommen, bewegen wir uns auch wieder ein bisschen mehr in die Gegenwart und verlassen deine Kindheit und Jugend.
Ja.
In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive.
Radio 1. Hörbar Brust.
Britt Kanja ist heute hier zu Gast. Ein Berliner Original ist auch so doof, ne? Also, wie würdest du dich selbst oder
das
welche Bezeichnung
schwer,
von außen
eher beschreiben, weil ich denke, ich bin so normal wie alle anderen auch.
Na, du weißt schon ein bisschen, dass das.
Ich weiß schon, dass ich eine gewisse Präsenz habe und ja, eine Ikone des Stils zu sein, gefällt mir schon sehr gut. Auch, dass ich was bewege.
Niemand könnte dich zeitlich zuordnen. Also das, was du heute trägst beispielsweise, ist wahrscheinlich sind das die 30er Jahre, sind das die 40er? Was ist das für ein, wie würdest du sagen?
Ich bin eklektisch, also ich versteife mich nicht auf eine Zeit oder einen Stil, sondern ich mixe alles. Mhm. Das Wichtige ist, dass es zusammen eine Harmonie ergibt. Und ich finde meine Kleidung meistens bei Oxfam und Co. Ich achte dabei auf schöne Materialien. Also ich liebe Seide und Kaschmir und sehr schöne, wirklich schöne, echte Baumwolle. Also kein Monsanto oder sowas.
Ja.
Und ich schaue mir dann an, ob ich es ändern kann oder nicht.
Ändern muss man auch sagen, du hast Kleidergröße mindestens 32, vielleicht sogar noch, also wahrscheinlich am Rücken sogar schmaler, ne, als 32.
In den Schultern ist mir 32 noch zu groß, ansonsten passt es mir. Aber so halsmäßig und Schultern, da merke ich, da schwimme ich noch drin, also muss ich hinten irgendwo immer eine Möglichkeit finden.
Eine Sicherheitsnadel, da ist es wieder, oder eine Naht zu setzen wahrscheinlich, ne?
Also heute ist, die Sicherheitsnadel war mit 14 sehr wichtig, weil ich nicht nähen konnte. Mhm. Aber im Laufe der Zeit habe ich mir selber beigebracht zu nähen. Ich würde sagen, heute bin ich eine Meisterin der außergewöhnlichen Abnäher geworden.
Und des Upcyclings, also wir haben eine Weggefährtin von dir und auch ein bisschen von mir, Fiona Bennett,
die
großartige
Hutmacherin,
die war auch schon hier zu Gast, das ist schon ein bisschen länger her. Eine unglaublich kultivierte, freundliche, warmherzige, fantasievolle, talentierte Person. Ihr habt damals in derselben Zeit Sachen ins Rollen gebracht, auch miteinander, da kommen wir auch gleich etwas später nochmal zu. Und sie gab auch den Hinweis darauf, dass du Meisterin des Upcyclings bist. Also das ist wirklich, dass du, was ja sehr gut auch in diese Zeit passt und zu einem Bewusstsein, dass du Dinge nicht wahllos neu kaufst, sondern nach deinen Vorstellungen veränderst. Wie würdest du das beschreiben?
Also ich denke, ich war schon nachhaltig, bevor das ins allgemeine Bewusstsein kam, unbewusst. Also ich habe schon mit 14 damals hieß das noch Trödler, meine Sachen gefunden. Mhm. Weil ich habe ja sonst keine Konfektionsgröße gefunden oder in die Kinderabteilung wollte ich auch nicht gehen. Also fing ich dann mit, weiß ich, so à la Bonnie und Clyde, das war auch gerade sehr angesagt. Da habe ich da so ähnliche Sachen gefunden dann. Und da war noch die Sicherheitsnadeln angesagt. Und also heute sind die nur, wenn irgendwas im letzten Augenblick nicht richtig passt, dann kommt die zum Einsatz.
Besitzt du eine Jeans?
Wie bitte?
Eine Jeans? Besitzt
das
du eine Jeans?
Das steht mir nicht. Das ist im Stoff zu hart für mich. Das bricht meine zarte Person, haut die Proportionen auseinander. Das ist zu hart.
Ich Weil kann, Günther Krabbenhöft, dein Eck, dein Soulmate, dein siamesischer Zwilling, der hier auch schon zu Gast war, auch dieses Gespräch möchte ich Ihnen und euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Was für ein warmherziger, toller, interessanter Mann mit einer auch so unglaublich interessanten Biografie, so eine sensible Seele, wie schön, dass er es bis hier geschafft hat, dass er nicht zerbrochen ist, auch als Junge, als Kind, als Junge, ne, als junger Mann auch. Und ihr seid euch begegnet.
Also ist schon eine Weile her.
Ich glaube, es ist schon eine Weile her, genau. Und denn natürlich habe ich ihn gefragt, sag mal, kannst du uns mal eine kleine Botschaft schicken, wenn deine Freundin Britt kommt?
Hallo, liebe Britt, ich habe gerade erfahren, dass du heute bei Bettina Rust bist und ihr über dein Leben sprecht und über das, was dich glücklich macht und antreibt. Dazu fällt mir eigentlich ein, und das möchte ich jetzt eigentlich nochmal sagen, wenn ich daran denke, wie ich dich kennengelernt habe, wie du plötzlich in dem Raum standst bei unseren Freunden bei Auerbach und da standst und wirklich eine Aura um dich herum hattest. Und da habe ich in demselben Moment gedacht, wow, wo war diese Frau bisher? Du warst mir so vertraut und so bekannt, dass ich wirklich gedacht habe, warum du dich so lange versteckt hast. Und von diesem Moment an, wir mussten uns eigentlich gar nicht kennenlernen. Wir waren so von dem Moment an so miteinander vertraut. Und daran denke ich so sehr. Und da von diesem Moment ist auch wirklich unsere große Liebe und Freundschaft zueinander wirklich sofort da gewesen. Ich danke dir. Und dieser Moment war ein besonders magischer Moment. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich, wenn wir noch ganz, ganz viel Zeit miteinander verbringen könnten. Liebe Britt, bis bald und ich freue mich drauf.
Ja, bis zur nächsten Party, ne? Kann man sagen.
Ihr geht ja. Oh, mein süßer Günther, ich bin auch so froh, dass du ein Teil meines Lebens bist, weil da hat das Universum wirklich unsere Wege synchronisiert. Ne? Also das war, als würde ich dich schon Ewigkeiten kennen, nur in wohlgesinnter Form, alle Leben durch. Das war immer etwas Schönes, was uns verbunden hat. Da war nichts Negatives zwischen uns. Und das habe ich sofort beim ersten Moment gespürt. Danke, dass es dich gibt, lieber Günther.
Wie gut, dass ihr euch auch gefunden habt. Also übersehen konntet ihr euch nicht, weil ihr beide einfach so, oder sagen wir es anders, in einer Stadt wie Berlin aufzufallen, das ist schon nicht so einfach. Und das war es auch damals nicht. Das war der Käfig voller Narren. Und so ein bisschen was ist da heute noch von übrig. Also ich freue mich auch und das versöhnt mich auch immer, wenn ich gerade wieder eine Berlin-Krise habe, dann sehe ich Leute, die, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, eklektisch ist jetzt sehr freundlich formuliert, die einfach wirklich so, wie sie sich fühlen, sehr durcheinander oder sehr exzentrisch im wohlklingenden Sinne, manche auch in einem destruktiven Sinne, wie auch immer. Aber sie fühlen sich in dieser Stadt angekommen und fühlen sich nicht an den Rand gedrängt und fühlen sich auch gar nicht beäugt, weil es dreht sich auch irgendwie niemand zu ihnen um. Und dass ihr zwei, wie soll ich, ihr zwei,
ich glaube, wir sind zwei Lichtkinder, die sich sofort im Leuchten erkannt haben.
Guck mal, so. Zwei Lichtkinder, genau, die sich erkannt haben. Und ihr geht wirklich, ihr geht zusammen tanzen. Ihr werdet auch sehr oft gemeinsam eingeladen. Man ist stolz, wenn ihr als Gäste erscheint. Und das kann man auch in den sozialen Medien ein bisschen verfolgen, wenn ihr dann irgendwo seid und tanzt, über Stunden tanzt. Und das macht dich offenbar immer noch so glücklich wie früher.
Das ist tatsächlich meine Droge. Ich nehme ja keine Drogen, ich rauche nicht, ich trinke nicht und ich bin naturbeschwipst. Mhm. Aber beim Tanzen, diese Hingabe, auch wenn ich müde bin und ich tanze, da werde ich wieder wach. Und das ist meine Erfrischung. Also ich meditiere und mache auch Yoga, aber Tanzen ist einfach losgelöst von dieser Erde zu sein und mittendrin gleichzeitig.
Nico und Velvet Underground hast du mitgebracht mit I'll Be Your Mirror. Du hast in deiner Wohnung mehrere Spiegel hängen, aber die hängen gar nicht so, dass du dich da siehst, sondern dass das Licht sich permanent offenbar bricht, dass der Raum ein bisschen heller wird, oder?
Ja, meine Wohnung ist nicht so groß und diese Spiegel, das Licht, das reinkommt, egal von welcher Seite, das irgendein Spiegel fängt das auf und schickt es dann wieder durch den Raum. Und so, also ich habe eine Nord-Süd-Achse in meiner Wohnung und so ist meine Wohnung immer lichtdurchflutet. Mhm. Also ich brauche auch dieses Licht in der Wohnung. Ich glaube, sonst würde ich zur Depressivität neigen, ah, ja, in dunklen Wohnungen. Mhm. Was ich sonst überhaupt keine Neigung zu habe. Aber Dunkelheit, auch im Winter, das ist schon immer eine Herausforderung.
I be your mirror, reflect what you are.
Ich habe da eine schlechte Nachricht zwischen all den Guten, die Ihnen täglich über den Weg laufen. Beginnen die Sommerpause. Ja, 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 ich weiß, was Sie jetzt denken. Die gute Nachricht ist, wir können das Ganze verkürzen. Also wir kommen regulär wieder am 8. September. Am 1. September können wir uns aber schon wiedersehen, verfrüht, entre nous sozusagen. Der ABB veranstaltet das House of Podcasts. Dort haben Sie die Möglichkeit, Ihre Lieblingspodcasts vom ABB live zu begleiten, auch die Hörbar. Wir werden am Sonntag, am 1. September von 16 bis 18 Uhr dort eine Hörbar aufzeichnen mit der großartigen Anne Will. Wenn Sie dabei sein wollen, schauen Sie einfach unter www.houseofpodcast.de. Sonntag, 1. September, die Hörbar Rust live mit Anne Will. So, da ist also Brit, die ab jetzt mit 14 weiß, ich bin im weitesten Sinne für mich selbst verantwortlich. Gut, ich habe da meine Eltern natürlich, aber es ist eine Art von Eigenverantwortung. Du hast schon immer gerne getanzt. Hast du eine Tanzausbildung gemacht? Natürlich.
Also ich habe als Kind angefangen, Ballettunterricht zu nehmen bei einer uralten Russin. Und die hat die Kinder mit einem Bambusstab gezüchtigt.
Oh.
Und ich bin noch nie geschlagen worden zu Hause. Und ich kam da nach Hause und meinte, du Mama, die hat mich gehauen. Und dann wollte ich da natürlich nicht mehr sein. Dann habe ich nur für mich alleine immer so rumgetanzt. Und jetzt war ich 14, durfte ja raus. Ich bin sofort in die Clubs dieser Stadt. In Charlottenburg waren die meistens manifestiert. Und Schöneberg.
Mhm.
Und In dieser Zeit, Mitte der 60er, war West-Berlin das Gay-Zentrum der Welt gewesen. Und es waren diese ganzen interessanten, intelligenten, kreativen, tollen Gays hier unterwegs. Es gab ganz viele Cafés und Clubs, die gemischt waren. Und manche auch nur für Gays, aber die meisten waren gemischt. Und da bin ich gelandet. Und dadurch, dass meine Expressivität ja anfing und ich hatte schon als Kind dieses starke Gefühl für Farben, Formen und Materialien. Die Gabe ist mir, glaube ich, in die Wiege gelegt worden.
Mhm.
Und so habe ich mich da halt ausprobiert in meiner ganzen Expressivität.
Diese Expressivität, ist das eine Sache, die nur Vorteile hat? Oder hast du das Gefühl, da auch auf eine gewisse Art und Weise unfrei zu sein, weil du dich mit weniger nicht gut zufrieden geben kannst.
In der Zeit, das war ja auch der Übergang zum Freien von dem Piefigen. Und da gab es dann schon manchmal Kommentare auf der Straße, sowas hätte ich früher als Hexe verbrannt oder so. Oder in der U-Bahn fing der ganze Zug an zu kichern und ich stand stocksteif an der U-Bahn-Stange und wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Ich hatte das ganze Gelächter auf meiner Seite. Und dann habe ich zu Hause überlegt, ja, passe ich mich jetzt dem an oder was mache ich dann jetzt? Und dann kam sofort die Antwort, ich muss mich nicht in den Grenzen bewegen, die andere für mich setzen wollen. Ich werde mich selbst entdecken und finden. Und egal, wie ich aussehe, das gehört jetzt zu meinem Werdegang. Und dann habe ich auch gleichzeitig gelernt, ein Lächeln ist der kürzeste Weg. In dem Moment, wo jemand was Böses sagen will und du die anlächelst, sagen die meisten, oh, eine Fee. Ich hole die ja aus ihren schlechten und negativen Gedanken heraus. Also habe ich da so ein bisschen Feenstaub gelassen. Ne?
Diese Antworten, die kamen auch immer aus dir selbst heraus. Also du brauchtest das nicht als Bestätigung anderer, die gesagt haben, Britt, mach weiter so, du bist toll, sondern du hast es in dir selbst gefunden.
Ja, ich hatte in dem Sinne auch keine Idole. Also ich fand das und das und das toll. Aber ich hatte nie andere Wesen, an denen ich mich orientierte, sondern das kam immer aus mir selbst. Also ich war immer mein eigener Motor. Und ich wusste auch von Anfang an, selbst beim guten Tag und Hallo sagen, dass ich da irgendwas ändern muss. Am Anfang hatte das natürlich auch holprige Situationen dadurch gegeben.
Dass du was ändern musst, das habe ich nicht verstanden.
Ja, eben einfach die Art und Weise, wie man Hallo sagt oder so normal.
Dass du das ändern musst?
Ich muss einfach da meinen eigenen Weg finden für mich in der Änderung.
Und wie geht das? Wie sagt man anders Hallo? Was meinst du damit?
Ich kann das jetzt auch nicht mehr. Also einfach hey oder weiß ich irgendwas, wie man gerade so drauf ist. Also natürlich authentisch. Mhm. Ich wusste nur, ich muss meinen eigenen Weg zu meiner Authentizität finden. Mhm. Also zu dem, was mich ausmacht. Mhm. Und so reden. Und das ich meine, durch mein Elternhaus hatte ich schon eine gute Rücklage. Aber jetzt mich selber zu finden in dieser Zeit, in dieser Welt, das war ja meine eigene Verantwortung. Und die ersten Schritte da drin waren etwas holprig. Und also so, dass ich manchmal auch über mich selber lachen musste.
State of Independence hast du mitgebracht. Ich kenne das von Donna Summer. Ich weiß nicht, ob es derselbe Song ist. Hier in der Version der Pretenders featuring Chrissy Hynde. Warum dieses Lied? Wofür steht das?
The day of independence shall be. Das ist dieses Gefühl der Freiheit für alle. Das liegt in meinem innersten Wesen. Also ich bin Sozialromantikerin, wenn man das mal so auf den Punkt bringen könnte. Und ich liebe das, die Vorstellung davon, dass es allen Menschen gut gehen könnte, wenn die Verteilung stimmen würde. Also jeder könnte eigentlich ein glückliches Leben leben. Und meine Kindheit in West-Berlin in der Marktwirtschaft, in der sozialen Marktwirtschaft, hatte solche Strukturen. Da konnte selbst der einfachste Arbeiter in den Urlaub fahren und sich seine Wohnung in seinen Verhältnissen einrichten. Und er konnte auch weggehen und tanzen. In der heutigen Zeit hat die Kaufkraft derart nachgelassen, dass es für viele schwierig ist, ihr Leben so zu meistern. Und ich habe diese Illusion oder den Wunsch und den Traum, dass man Gerechtigkeit auf dieser Ebene der Verteilung wiederherstellen, weiß ich nicht, sollte, könnte, wollte.
Okay, dann hoffen wir, dass wir diesen Tag noch erleben und hören jetzt The State of Independence.
Sounds like a signal from you. Bring me to meet your son, and I will bring you to my heart.
Radio 1, die Hörbarust, eine Radiosendung, die immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr läuft und die Sie auch jederzeit als Podcast nachhören können. Apropos Podcast, in unserem Audiothek-Archiv finden Sie unter anderem Gespräche mit Adele Neuhauser, Fritz Karl, Ariana Barbori, Keschrau Beros, Anke Engelke und Riccardo Simonetti, Dirk von Lozo, Anja Reschke, Danger Dan, Merit Becker, Charlie Hübner, René Polisch, Kim Frank, Reinhard May, Max Strohl, König Boris, Judith Rakers und ganz, ganz viele andere Menschen mehr. Heute ist Brit Kanja hier zu Gast, eben auch ganz entrückt mit der Musik. Du hast deine Tanzausbildung parallel zum Abitur beendet und bist dann, du hattest dann einen Tanzpartner, Uwe. Ihr seid durch die besten Varietés Europas gereist, ich glaube insgesamt 7 Jahre lang, seid als Duo aufgetreten und habt mit Sicherheit tolle Menschen kennengelernt in dieser Zeit und viele Länder bereist und viel Lebenserfahrung gesammelt. Ich bin jetzt etwas, es klingt ein bisschen komisch, wenn ich dein Leben meine zusammenfassen zu können. Das Problem ist nur, dass wir immer noch in den 60er Jahren stecken und wir müssen so langsam versuchen, in die Gegenwart zu kommen. Stimmt es, dass du 1969 Miss Berlin geworden bist?
Wirklich? Ja, das stimmt.
Ich habe nirgendwo eine Quelle dafür gefunden.
Ich nenne das meine Jugendsünde.
Wirklich?
Das war auch kurz da fing auch parallel meine Tanzkarriere an, zum Glück, so dass ich da keine Verpflichtung hatte auf der Ebene.
Ah.
Herr Eden hat ja damals diese Missgeschichten gemacht. Und der hat mich dazu überredet, daran teilzunehmen. So ist das passiert.
Interessant, gut. Also toll, Anerkennung, Props für diesen Titel, aber vergessen wir es einfach mal. Danach bist du als Tänzerin eben durch Europa gereist und hast dann, ihr wart häufiger auch in der Schweiz, in Lugano gab es diesen Mann, mit dem du häufiger mal Augenkontakt hattest. Es hat lange gebraucht, bis da irgendwas passiert ist. Da ist erstmal nichts passiert. Ihr habt euch angeguckt, ne?
Wir waren oft in Lugano, dort hatten wir sehr viele Drehverträge, weil, oh, den Tessin habe ich geliebt. Und in Lugano gibt es auch eins der besten Colleges der Welt, wo das alte Geld die Kinder hinschickt. Und das war eine pulsierende Zeit in Lugano, als wir dort waren. Ein Libanese hat die Kids und die ganzen interessanten Menschen, die sich in Lugano so angesammelt hatten, zusammengeführt und durch die Restaurants und Clubs geführt. Da freuten sich natürlich die Restaurantbesitzer und der Libanese hat davon gelebt. Und er hat es geschafft, dass zwischen 60 bis über 100 Leute täglich was gemeinsam unternommen haben.
Wow.
Ich habe solche Konstellationen wirklich nur in Lugano erlebt. Und so war das eben, dass wir jeden Tag in dieser Gruppe waren. Nach dem Tanzen, also wenn eine Show fertig ist, da kann man nicht irgendwo ins Apartment gehen, sondern da waren wir in den Clubs meistens gelandet oder in Restaurants. Was auch immer. Also wir hatten immer Bewegung um uns rum. Und eines Tages, ich hatte gerade ein Buch gelesen, was mich total fasziniert hat. Das hieß Die Einweihung von Elisabeth Heich. Und ich saß in der angesagten Diskothek Luganos und sinnierte alleine am Tisch so vor mich hin über dieses Buch. Und dann sehe ich so im Seitenwinkel jemanden kommen und ich gucke den so an und denke, oh, der gefällt mir aber. Und im nächsten Moment hat es mich wieder gar nicht interessiert, weil ich habe vorher mir überlegt, ich tanze jetzt noch, weiß ich, bis 30, Mitte 30 und dann kann ich mich mal umgucken. Mhm. Weil jeden Monat woanders bringt ja nichts, irgendwo eine Beziehung einzugehen. Also und, war ich quasi gar nicht geübt in Beziehungen. Und im nächsten Moment, er kam gerade aus Amerika und gehörte früher auch zu dieser Gruppe. Und im nächsten Moment wurde er mir vorgestellt.
William.
Das ist William, das ist Britt. Und wir saßen ja so gegenüber, unsere Blicke trafen sich. Und in dem Moment hörte ich eine Stimme, das ist er.
Mhm.
Und ich habe in seinen Augen gesehen, dass bei ihm genau das Gleiche passierte. Und dann habe ich es gleich wieder vergessen. Also so eine paradoxe Situation. Und dadurch, dass wir in dieser Gruppe beide waren, waren wir jeden Tag in den gleichen Geschehnissen. Und ich merkte, dass er mich beobachtete, dann habe ich es wieder vergessen. Und das dauerte so nach 4 Wochen fing ich auch an, ihn immer mehr zu beobachten. Und natürlich, wenn er guckte, habe ich ich habe nichts gemacht. Ne? Und dann fing ich mich an, in seiner Aufmerksamkeit zu sonnen. Ein herrliches Gefühl. Man sieht sich selbst durch die Augen eines anderen. Man nimmt Sachen in sich wahr, die man so normal für sich gar nicht wahrnimmt. Und man sieht an der Reaktion des anderen, wenn man irgendwas gemacht hat. Also der Freundin meines Tanzpartners, die hat leicht abstehende Öhrchen. Und die gucken gerade zwischen den Haaren vor. Und da habe ich natürlich die Haare drüber gemacht, so was Selbstverständliches, was ich überhaupt nicht wahrgenommen hätte. Und dann habe ich an der Reaktion von William gemerkt, dass er sich daran erfreute, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Mhm. Und dass so Sachen, die man selbstverständlich macht, dass man die auf einmal anders wahrnehmen darf dadurch.
Verstehe, durch seine Augen, über Bande sozusagen. Ne? Also ja, genau, nicht direkt, sondern indirekt.
Ja.
Das war was mit euch. Also du hast noch Verträge erfüllt, die du erfüllen musstest, und dann bist du nach San Diego gegangen, denn William war Amerikaner. Du bist zu ihm in die USA gezogen, ihr habt geheiratet. Ich verkürze das jetzt leider sehr. Du bist in San Diego erstmal ein bisschen gestrandet und dachtest, wieso tickt das hier alles anders? Die Leute, hast dann aber eine holländischstämmige Freundin, glaube ich, kennengelernt. Ihr wart aus einem Holz, ihr hattet Spaß, ihr hattet den gleichen Humor, und nachdem ihr euch gefunden hattet, löste sich der Knoten und du warst da ganz happy. Andere Leute verliebten sich in euch und ihr hattet da, glaube ich, eine gute Zeit. Du hast Ernährungswissenschaften studiert, um deiner selbst willen, weil du selbst ein sehr kompliziertes Verhältnis zur Ernährung hast. Viele Sachen verträgst du nicht, ne? Sachen mit Essig und Sachen mit kein Fisch, kein Fleisch und so weiter und so fort. Du wolltest dich wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, selbst bilden, was das angeht. Diese Ehe wurde dann später von ihm annulliert aus verschiedenen Gründen. Aber ich hatte irgendwo gelesen, dass William einer Sekte in die Fänge ging. Stimmt das?
Nach unserer Trennung, ja.
Naja, okay.
Also wir hatten nach der Trennung, haben wir uns immer noch in Lugano einmal wieder getroffen und auch in Berlin, und eine Verbindung. Und er fing dann an, in diese Krishna-Consciousness-Vereinigung zu treten. Und ich habe keine Religion, aber ich bin sehr metaphysisch. Sekten wiederum verursachen bei mir so ein leichtes Hochstehen der Nackenhaare. Mhm. Und er war auf einmal in dieser Krishna-Consciousness. Und naja, zuerst habe ich das einfach nur so hingenommen. Und ganz plötzlich schrieb er mir, ich sollte doch alles möglich machen, dass ich auch nach Kiruna, der Geburtsstätte von Krishna in Indien, komme. Und ich sollte immer chanten. Und das
Chanten?
Also Hare Krishna. So dieses gebetsmühlenmäßig zu singen, ne? Chanten. Und das widersprach meiner Natur.
Ja, Gott sei Dank.
Und ich habe beim Freund diese Karte verbummelt, irgendwo in der Wohnung. Und ich bin umgezogen und William ist auch umgezogen. Und so haben wir uns eigentlich aus den Augen verloren.
Karte verbummelt, sodass du seinen Absender,
ja,
in dem Sinne
nicht
gar nicht...
mehr. Aber das... Es war eben auch so, ich habe eine Abwehr gegen Sekten einfach. Mhm. Ich kann das nicht beschreiben. Also ich verstehe, dass man, wenn man einen Meister findet, dass das eine tolle Sache ist. Aber so Sekten, das ist irgendetwas, da ich weiß nicht, das ist mir fremd.
Ja. Du bist zurückgegangen nach Berlin. Das war eine Zeit, du hast dieses warme, gesellige Berlin verlassen und bist in ein Berlin des Aufbruchs und der Coolness so ein bisschen gekommen. Das war noch nicht diese schwarzen Leder 80er Jahre, aber es waren wahrscheinlich die, welche Zeit war das? Das war die Zeit der Revolten, der Hausbesetzer.
Nee, das war die Hausbesetzer-Revolten. Der Schwarzen auch, der Schwarzgekleideten. Mhm. Es fing an, dass man nur cool ist, wenn man schwarz trägt. Es gab ein Verhalten untereinander, das die Attitüde hatte, den anderen von oben herab zu betrachten. Oh, ich bin mein eigener toller Typ und wer bist du denn? Und ich, die gerade aus Kalifornien kam, wo man Hi auf der Straße sagte, nur aus reiner Sympathie, ohne Hintergedanken, das war natürlich
ein Kulturschock.
Mm. Und dazu kam, dass in der Zwischenzeit, in der ich ja so lange weg war, gab es auch eine Flucht des Geldes außerhalb von West-Berlin wegen der Lage zwischen Ost und West. Man wusste immer nicht, wird West-Berlin sowjetisches Territorium oder was passiert hier. Und da ist das ganze Geld abgehauen. Und natürlich viele, die hier studieren wollten und oder nicht in die Bundeswehr wollten, damals war ja noch Einzug, die sind alle hier in Berlin gelandet. So. Und da waren natürlich viele, die ja überhaupt kein kosmopolitisches Feeling hatten. Und die eher etwas verwahrlost darum liefen, die dann das Stadtbild prägten. Ein Stadtbild, was ich vorher in meiner Erinnerung, zum Beispiel auf dem Kurfürstendamm, ist man nicht gegangen, ohne sich selbst ein bisschen schick zu machen. Da hätte man sich gar nicht hingetraut.
Die Vorstellung, das auf heute zu übertragen, ist so lustig.
Ja, es war eine Modestadt vorher.
Ja, das ist Berlin. Also Berlin ist vieles, aber es ist wirklich keine Modestadt.
Ja, das ist eben die Veränderung, oh das Leben. Gott. Deswegen leiste ich ja jetzt ästhetischen Widerstand.
Schön gesagt. Gut, wir spielen wieder Musik. Oh, schön. The B-52s hast du mitgebracht mit Love Shack. Und das bezieht sich schon auf diese Zeit. Du bist zu einer Gastgeberin, zu einer Partymacherin geworden. Es gab eine Location, die ihr für ein Jahr, so wie es heute eigentlich auch gar nicht so unüblich ist, wie so eine Art Pop-Up-Store oder so, habt ihr am Hermannplatz, glaube ich, das Hermannfenster, hieß das ja. Gemacht, wie so wechselnde Schaufenster für Künstlerinnen und Künstler und wahrscheinlich auch Partys. Bevor ihr dann nach einem Jahr das legendäre 90 Grad hier gar nicht so weit von hier in der Dinnewitzstraße, das war ein legendärer Club, den auch Leute außerhalb Berlins und vor allen Dingen auch außerhalb Deutschlands kannten. Also ein legendärer Club, über den du gleich noch ein bisschen was verraten musst und über diese Zeit, aber vorher hören wir die B-52s, denn das ist, glaube ich, das Lied, das du für diese Zeit mitgebracht hast, ne? Würde ich dafür geben, ja, jetzt kommen jetzt, also regelmäßige Hörerinnen und Hörer verdrehen jetzt die Augen, weil sie wissen, jetzt kommt wieder so einmal im Jahr so dieses, ich verstehe nicht, dass diese Stadt hier alles hat, aber keine Clubs für Menschen wie mich, Mitte 50, ich will keine Ü-Party, ich habe keinen Bock auf so eine Motto-Party im Sinne von, heute treffen sich mal die Oldies, ich will einfach gute Clubs, in denen man tanzen kann und nicht erst um 2 und in denen ich auch nicht das Gefühl habe, irgendjemand spricht mich gleich an und sagt, wollen Sie Ihren Sohn irgendwie abholen oder so? Warum bringt die Stadt das nicht hervor?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ja eben dieser Zeitenwandel, das 90 Grad entstand noch zu Zeiten, wo es vielen relativ gut ging. Die konnten ausgelassen sein, jeder hatte seinen Spaß. Wir konnten im Club einmal im Monat die gesamte Deko wechseln.
Jetzt darf ich jetzt bei allem Respekt ganz kurz in die Parade fahren. Ich weiß, dass es in dieser Stadt möglich war und auch immer sein wird, mit wenig Geld Kreatives auf die Beine zu stellen. Das weißt du, weil das hast du auch sehr lange gemacht, dass ihr einmal im Monat die Deko wechseln konntet. Super, weil der Laden brummte. Aber das weiß ich aus den Leuten, mit denen du dich umgeben hast. Zum Beispiel da wieder Stichwort Fiona Bennett, die Hutmacherin. Ihr habt unglaublich viel gemacht. Ich habe hier nochmal eine kurze Grußbotschaft von ihr an dich. Und da erzählt sie auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Lass uns die mal gemeinsam anhören. Und die ist entstanden in einer Zeit, in der die Kreativen hier in dieser Stadt auch gar nicht so besonders viel Geld hatten, aber versucht haben zu improvisieren. Und das hat sehr oft geklappt.
Hallo, liebe Betty. Ich kenne Britt tatsächlich seit den 80er Jahren. Wir waren beide immer die mit Hut und Handschuh, ich auf dem Fahrrad, sie auf einem Roller. Und dadurch haben wir uns ziemlich schnell kennengelernt. Und es gibt eine sehr, sehr schöne Geschichte mit Britt, wo ich ihr auch tatsächlich ewig dankbar bin. Und zwar habe ich damals in Jung diese riesen Inszenierungen gemacht mit meiner Freundin Lisa D. zusammen. Und wir hatten eine Geisterbahn gemietet, hatten diese Geisterbahn-Modenschau inszeniert, die ein Riesenerfolg war. Und dann gab es eine Agentur, die an diese Idee ran wollte und sich damit auch schmücken wollte. Und das eskalierte, die versuchten uns diese Idee zu klauen. Das Problem war aber, dass dieser Agenturchef auch noch mein Freund war zu der Zeit. Also es war so ein doppelter Betrug, der da stattfand und es war sehr schockierend. Es war meine erste Erfahrung dieser Art und Britt war damals Türsteherin, die glamouröse Türsteherin im 90 Grad. Und da war ich damals auch häufig und dieser Agenturchef eben auch. Und als sie dann diese Geschichte hörte und er vor ihr stand, der normalerweise immer sofort reinkam in den Laden, ist sie wirklich elegant, wie sie war. Also sie war schon immer so gekleidet, aufgestanden, hat sich noch ein bisschen größer gemacht und hat ihm vor die Füße gespuckt und hat gesagt, du darfst hier nie wieder rein. Und ja, ich war so verzweifelt und das war wirklich so ein Statement von ihr, wo ich ihr wirklich ewig dankbar war.
Toll. Also da hast du, du wirst dich an die Situation sicherlich erinnern und du warst ja nicht nur in Anführungsstrichen Türsteherin, aber also du hast das Ganze organisiert, du hast die Leute da hingebracht, du hast dir das kreative Konzept mit ausgedacht und so weiter. Aber du warst eben auch die Schleuse, an der man vorbei musste. Ganz, ganz klar.
Manchmal war ich an der Tür, ja.
Manchmal warst du an der Tür und an dem Tag warst du Gott sei Dank an der Tür.
Und er kam so gewohnt siegessicher an. Das war nicht im 90 Grad. Wir haben auch, waren auch die Ersten, die das Café Moskau bearbeitet hatten und den Rosengarten. Und es war Sommer und draußen und er kam rein und ich hatte sowieso schon auf so einem erhöhten Stuhl und habe mich dann noch erhöht. Ich dachte, nee, das geht nicht, was du gemacht hast.
Super, ja. Ich schrabbelte jetzt hier gerade, als ich dir ins Wort gefallen bin, an einem Thema vorbei oder drauf zu, vielleicht eher, das mich umtreibt und vielleicht hast du da eine Antwort oder kannst mir Impulse geben, was so Kulturpolitik und staatliche Unterstützung der Kulturpolitik angeht. Denn einerseits ist es ja wahnsinnig wichtig, dass der Senat dafür sorgt, dass diese Stadt nach wie vor ihren USP behält. Und das bedeutet, junge Leute sollen hierher kommen, nicht nur feiern, sondern eben auch die Kunstszene. Künstlerinnen und Künstler müssen hier einen Platz finden. Davon hat sich die Stadt immer ernährt. Mhm. Und das muss auch so bleiben. Nur die Bedingungen sind wirklich extrem knirsch geworden. Also jetzt ein bezahlbares WG-Zimmer zu finden, ist für viele schon fast unmöglich. Und ja, einerseits ist es komisch, wenn Kunst und Kultur sich vom Staat oder vom Senat in dem Fall bezahlen lassen. Andererseits kann man auch nicht drauf setzen, dass die nur improvisieren und ohne staatliche Förderung weiterkommen. Was findest du, wie findet man da das richtige Maß?
In der Kultur, das Geld ist eben knapper geworden, der Haushalt ist knapper geworden und Berlin hatte ja auf einmal zwei Kulturebenen und ganz viele Theater und das wurde auch immer mehr zusammengeschrumpft und gespart. Selbst Ballett-Nebenflüsse außerhalb der Staatsoper, die sehr tolle Tänzer hervorgebracht haben, wurden dann integriert in die Staatsoper. Also das war dann, da war auch das Geld weg. Und es werden nur noch ganz wenige Sachen gefördert im Endeffekt. Und die anderen Künstler müssen halt sehen, wie sie durchkommen. Und ich kann nur dazu appellieren, eine Gesellschaft, die ihre Kreativität verliert, die ist dem Untergang geweiht. Und ich weiß nicht, ob wir uns das antun wollen. Und gerade Berlin, die von der Kreativität, diese Stadt, die flirrt und die so viele Ideen hervorbringt, wo viele nicht mehr können, auch gute Modedesigner, die können sich nicht mehr leisten, diese Shows zu bezahlen, auch der Fashion Week. Also all diese Kleinigkeiten, die zusammenkommen. Ich finde, es muss eine Förderung geben für förderungsfähige Kreativität.
Tja, und wer beurteilt, was förderungsfähig ist?
Das ist ja auch so eine Sache. In welchen Händen ist was?
Mhm. Ja, das ist so eine Sache. Ne? Ich hatte damals, als ich Fiona kennenlernte, auch gedacht, dass es im Grunde Leute wie sie sein müssten, die genau dafür sorgen, weil ihr habt so viel hervorgebracht und ihr wisst eben, wie es ist, wenn man kein Geld hat, was auf die Beine zu stellen. Ihr wisst aber auch, was man alles mit Geld erreichen kann. Also insofern.
Aber das, was wir damals mit wenig Geld erreichen konnten, das könnten wir heute nicht mehr, unter diesen Umständen. Mhm. Das muss ich wirklich betonen, weil das geht nicht mehr. Mhm. Und es ist sehr, sehr schade, dass es so schwer geworden ist, weil wenn du kein Polster hast, wenn du anfängst, was auch ein bisschen groß sein muss, weil du weißt ja nicht, wann es losgeht. Und es dauert immer eine Weile, bis eine zündende Geschichte kam. Wir hatten das Glück, dass wir mit Partys an verschiedenen Orten unter dem Namen Tanzstelle angefangen haben. Und die ganzen Künstler, die hier waren, die haben auch immer mitgewirkt. Also wir hatten gleich ein gutes Team gehabt. Aus Enthusiasmus heraus, das muss man auch dazu sagen, also da haben viele nur aus reinem Enthusiasmus mitgeholfen und dass das so eingeschlagen ist sofort, das war reine Glückssache, natürlich auch dadurch, dass die anderen so kalt und von oben herab waren, waren wir, die auf einmal Freude in die Stadt brachten, natürlich genau am richtigen Fleck.
Würdest du sagen, dass das heute wieder gehen würde oder noch möglich wäre, so eine Art von Partyreihe zu initiieren?
Nur mit Sponsoren, die mit dem eigenen Konzept einverstanden sind.
Also mit dem Konzept der Veranstalterinnen und Veranstalter.
Nicht, dass da irgendwie auf einmal alles vollgeballert ist mit Werbung.
Okay. Gut. Wirst du in Berlin bleiben?
Also ich liebe diese Stadt. Für mich ist Berlin ein Ort, egal welche Präferenzen man hat, wie man sich fühlt, wie man drauf ist. Wenn man selber offen genug ist, findet man in Berlin noch immer und immer wieder einen Kreis, der einen weiterbringt, der zu einem gehört. Mit der Offenheit natürlich dafür. Diese Stadt hat immer noch wahnsinnig viel zu bieten. Ein Glück.
Das ist das perfekte Schlusswort. Wäre da nicht noch ein letztes Lied, das ein bisschen eingeführt werden kann, nicht muss, aber doch kann. Oh ja, da haben wir jetzt zum Schluss noch USA for Africa, We Are the World. Willst du uns noch ein Stichwort dazu geben, warum du dieses Lied ausgesucht hast?
Ja, weil jeder Einzelne eine wunderbare Chance ist, so wie das schon Gandhi gesagt hat, weil wir alle arbeiten Tag für Tag, Stunde für Stunde mit daran, was wir mit dieser Welt gestalten, was aus dieser Welt wird. Und wir dürfen das nicht einigen überlassen, die nur an sich denken. Ach, ein bisschen mehr Liebe muss her.
Vielen herzlichen Dank. Das war das Gespräch mit Brit Kanja. Wenn Sie spätest eingeschaltet haben oder sich das Ganze nochmal anhören möchten, haben Sie die Möglichkeit, das als Podcast zu tun. Vielen Dank, liebe Brit.
Gerne, sehr gerne. Es hat mir Freude gebracht, mit dir zu plaudern.
There are people dying. Oh, when
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.